vielleicht noch gut anderweitig beschäftigt, aber der Herr war von Anfang an hier. Und ich freue mich sehr, dass ihr entschlossen seid, den Herrn anzubeten an diesem Ort. Ich möchte heute über das Abendmahl sprechen, auch weil ich von Gott her den Eindruck habe, dass das Abendmahl wir wieder stärker etablieren müssen in unserem Leben. Nicht nur in den Gemeinden, also in Gottesdiensten und Zusammenkünften, sondern auch in unserem Leben überhaupt. Denn das Abendmahl ist eines der Dinge, die uns auch in den letzten Jahren vom Teufel gestohlen worden sind, dass wir nicht die Kraft des Abendmahls erkannt haben oder auch, dass es verdreht worden ist, sodass wir nicht in dem Sinn, wie Gott das Abendmahl geschenkt hat, es auch feiern. Es ist überhaupt so, dass vieles hineingenommen wird in die geheimen Räume der Kirchen und der Gemeinden, was eigentlich viel stärker in die Öffentlichkeit gehört. Und Abendmahl ist ein Bereich oder eine symbolische Handlung, ich werde noch detailliert darauf eingehen, das eigentlich auch in die Öffentlichkeit gehört. Die Bibel sagt uns von der ersten Gemeinde, sie nahmen das Mahl ein in ihren Häusern. Sie nahmen das Mahl ein in ihren Häusern. Und als ich das letzte Mal bei euch war, habe ich auch darüber gesprochen, was Häuser in der Schrift bedeuten. Es sind nicht nur die Backsteingebäude, sondern es sind die Bereiche unserer Verantwortung. Und sie nahmen das Mahl ein in ihren Häusern. Ich habe so vor dem Gottesdienst zum einen von Gott her den Eindruck gehabt, dass in diesem Gottesdienst, wenn wir nachher nach der Predigt das Mahl einnehmen, dass von einigen von euch die Fesseln abfallen, während wir das Mahl nehmen. Dinge, die euch gebunden haben, wo euch der Teufel gegängelt hat oder an der Fessel geführt hat, dass es von euch abfällt. Wenn ihr das Mahl einnehmt in dem Bewusstsein, wie ich darüber predigen werde heute Morgen. Ich habe auch gesehen, dass einige von euch Ehepaare, wenn sie miteinander das Mahl einnehmen, dass sie es nur nehmen können, wenn sie sich versöhnen. Wenn sie aber das Mahl nehmen in diesem Bewusstsein, dass Versöhnung und Vergebung fließt unter euch und dass Wiederherstellung geschieht in eurer Ehe, denn das haben ein paar von euch nötig. Und der Herr gibt Gnade heute Morgen auch für eure Ehen. Und ich denke, wir werden nachher auch sehen, während das Abendmahl eingenommen wird, dass auch Ehepaare miteinander das Mahl einnehmen, nicht sich einander zutosten, ja, sondern miteinander das Mahl in ihre Mitte nehmen. Und am Mahl des Herrn, am Tisch des Herrn, sich wieder vereinen, versöhnen und sich einander vergeben. Das ist ein Akt Gottes ist. Aber ich habe auch gesehen, über den Gottesdienst hinaus, dass einige von euch anfangen, das Mahl auch dort zu feiern, wo ihr zu Hause seid. In euren Familien. Ich habe einige eurer Familientische gesehen, wo ihr zusammengekommen seid, um zu essen. Und es steht Streit und Zwietracht auf dem Tisch. Es sind Schuldbriefe, die auf dem Tisch liegen. Vorwürfe, die Kinder den Eltern machen, Eltern den Kindern, die Eltern untereinander, die Kinder untereinander. Und dass hier in einigen eurer Familien Zwietracht und Streit und Schuldzuweisungen sind. Und ich habe das Mahl nicht gesehen auf eurem Tisch. Den Kelch des Herrn und das Brot des Herrn. Und es ist wie wenn die Gegenwart des Herrn aus eurer Familie an den Rand gedrängt worden ist, nicht mal mehr auf dem gemeinsamen Tisch steht. Und einige von euch werden nach Hause gehen und sagen, lasst uns das Mahl wieder in unseren Familientisch integrieren. Lasst uns wieder das Mahl, den Kelch des Herrn und das Brot, den Leib des Herrn, in unsere Mitte nehmen. Und nachdem ihr das getan habt und dieses in diesem Bewusstsein auch, wie ich heute Morgen predigen werde und lehren werde über das Mahl, wenn ihr das wieder in eure Mitte nehmt, unter diesem Bewusstsein, wie diese Schuldbriefe vom Tisch gefegt werden und wie Reinigung geschieht am Familientisch und diese Zwietracht und Spaltung und Streit hinweggewaschen werden von eurem Tisch. Aber ich habe noch was sehr Schönes gesehen, über das hinaus. Einige von euch werden auf ihren Schreibtisch, an eurem Arbeitsplatz, in eurem Büro, wo viel durcheinander ist, ich meine jetzt nicht ein unordentlicher Arbeitsplatz, sondern Überforderung. Keine Lösungen für die Fragen und Probleme, die anstehen. Verwirrung und sagt, was soll geschehen? Wie sollen wir aus dieser Situation rauskommen? Dass ihr mal diese Papiere, diese Anfragen, diese Problemstellungen zur Seite geschoben habt und aufgerichtet habt am Arbeitsplatz. Das Brot des Herrn und den Kelch des Herrn. Und nur zwei oder drei, die Christus kennen, inmitten des Arbeitsplatzes, inmitten der Firma, das Mahl des Herrn aufrichten. Und wie Binden von den Augen genommen werden, während ihr das tut und ihr in Lösungen denken könnt und nicht mehr in Problemen. Und ich weiß nicht, ob das hier in Aalen sein wird, aber ich habe auch gesehen im Geist und der Herr, und es hat mich sehr bewegt. Ich war in Tränen, als ich das wahrgenommen habe. Wir werden auch sehen, dass auf dem Tisch von Politikern, von Kommunalpolitikern, Bürgermeister und Stadträte, dass einige von ihnen anfangen werden, auf diesem Tisch, wo über Gemeinden, säkulare Gemeinde, über die Ortsgemeinde, über die Städte entschieden wird, dass Dinge zur Seite geschoben werden, Pläne und Terminkalender und all diese Dinge, und zunächst der Kelch des Herrn und das Brot des Herrn aufgerichtet wird. Dann lasst uns eins werden an diesem Kelch des Herrn und an diesem Leib des Herrn. Und lasst uns ihn ins Zentrum nehmen, all unserer politischen Entscheidungen. Und das hat mich tief bewegt, weil ich kann es kaum glauben. Obwohl ich weiß, dass es richtig ist, aber es erscheint so weit weg. Und doch, es gibt in Deutschland, zumindest bei einer Gemeinde, weiß ich das, ich will da nicht sagen, wo das ist, sowas kommt sonst immer gleich ins Internet, bei Freitagsfax und so, aber ich weiß von einem Stadtrat oder Gemeinderat in Deutschland, das sind von 12 Stadträten 8 gläubig. Und die beten miteinander, aus unterschiedlichen Parteien beten sie miteinander für das Wohl des Ortes. Zumal weiß ich nicht, ob sie schon miteinander gefeiert haben dort, aber sie beten miteinander. Es ist schon möglich. Es könnte auch in Aalen sein. Es könnte auch in Aalen sein. Ich glaube, dass wir das Mahl, das der Herr uns gegeben hat, wieder stärker in unsere Mitte nehmen müssen und eben auch an die öffentlichen Plätzen, dort, wo wir Tag für Tag sind, hin und her in den Häusern. Denn dieses Mahl des Herrn drückt etwas aus, eine geistliche Wahrheit, die dahinter steht, auf die werden wir noch kommen. Zumindest in der jungen Kirche, also in der Apostelgeschichte, lesen wir, sie blieben in nicht nur der Lehre der Apostel, nicht nur in der Gemeinschaft, nicht nur in den Gebeten, sondern sie blieben auch im Brechen des Brotes. Und wenn es hier heißt, sie blieben, dann heißt es nicht nur, sie haben es regelmäßig getan, sondern dann heißt es, sie haben sich hingegeben für diese Dinge. Im Englischen heißt dieses Wort, they devoted themselves. Sie haben sich hineingegeben. Sie haben sich ganz herzlich dafür engagiert. Nicht nur für die Lehre der Apostel, nicht nur für die Gebete, so wie ihr das tut hier mit großer Freude, habe ich das gehört. Jeden Morgen von 6 bis 7 kommen 100 Leute zusammen, um zu beten. Oder wie war das? Die Gemeinde des Herrn sammelt sich morgens um 6 zum Gebet. Klasse. Sie blieben, sie haben sich hingegeben zum Gebet. Aber sie haben sich auch hingegeben, das Brot zu brechen. Das war nicht irgendwie ein Akt, den man ab und zu mal irgendwann an besonderen hohen Feiertagen gemacht hat, sondern das war etwas, was sie täglich, was sie in großen Regelmäßigkeiten mit aller Hingabe getan haben, denn sie haben ein Stück mehr verstanden, glaub, als wir heute, was die Kraft dieses Abendmahles ist. Es war offensichtlich mehr als nur ein traditioneller Bestandteil eines rituellen Gottesdienstes. Denn Paulus schreibt in 1. Korinther 11, das haben wir heute schon gehört, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch trinkt, der wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil ist tot. Das heißt, dieses Mahl des Herrn ist nicht nur ein Ritual, das man ab und zu macht, weil es der Herr Jesus halt gesagt hat, sondern da steckt offensichtlich Kraft dahinter, nämlich auch Kraft zu bewahren vor Krankheit, zu bewahren vor zu frühzeitigem Sterben. Viele haben es nicht genommen in diesem Bewusstsein, was es ist, haben es unwürdig genommen, Und sie haben, man kann das jetzt negativ lesen, sagen, deshalb sind sie krank geworden, weil sie unwürdig genommen haben. Aber das heißt auch vom Zusammenhang her, sie haben es nicht in der Kraft genommen, die eigentlich dahinter steckt, in diesem Bewusstsein, was dahinter steckt, und sind nicht geheilt worden. Und sind schwach geblieben, sind nicht gestärkt worden durch das Mahl des Herrn. Sind nicht bewahrt worden, denn sie haben ihre Hoffnung nicht in den Herrn gesetzt, was im Abendmahl symbolisiert wird. So können wir auch erwarten, wenn wir das Mahl des Herrn nehmen, dass Heilung fließt. Wir werden noch begründen, warum. Wir können erwarten, dass unsere Schwachheit umgekehrt wird in Stärke und Kraft. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie die Adler, dass sie laufen, ohne matt zu werden. Vielleicht haben wir einfach zu wenig das Mahl des Herrn genommen, in diesem Bewusstsein, nicht als traditioneller Akt, sondern in diesem Bewusstsein, was dahinter steckt, und sind deshalb schwach und haben deshalb keine Kraft und sind deshalb oft müde, zu müde, um zu vergeben, zu müde, um zu beten, zu müde, um das Wort des Herrn zu lesen, zu müde, um unsere täglichen Aufgaben zu bewältigen, zu müde, um unsere Kinder zu erziehen, zu müde, um zu lieben. Im Mahl des Herrn steckt Kraft. Als Jesus auferstanden war, da begegnete er zwei frustrierten Jüngern. Man nennt sie die Emmaus-Jünger, denn sie gingen von Jerusalem nach Emmaus und waren so fertig, so zerschlagen, so betrübt, so hoffnungslos. Und der auferstandene Herr gesellte sich an ihre Seite. Und sie erkannten ihn nicht, denn das Wort sagt, ihre Augen waren gehalten. Sie hatten ein Brett vorm Kopf. Sie haben keinen Durchblick gehabt. Die Depression, die Traurigkeit macht uns blind. Der Teufel hat ihnen die Augen verbinden können. Und sie haben nicht gesehen, obwohl der Herr an ihrer Seite ging. Man sollte ja meinen, schon rein die Gegenwart des Herrn hat solche Ausstrahlung, solche Kraft, dass alles andere wegfällt von uns und wir ihn erkennen und ihn lieben. Dem war hier offensichtlich nicht so. Und es kann auch sein, du bist in diesem Gottesdienst, der Herr ist da und einige bezeugen, oh, habt ihr gemerkt, wie der Herr in unserer Mitte ist? Und ihr habt ihn nicht wahrgenommen. Eure Augen sind gehalten. Eure Not, euer Bankkonto hat euch müde gemacht. Ich meine das Defizit. Die Sorge um eure Kinder hat euch traurig gemacht. Der Streit unter euch hat euch müde gemacht. Und obwohl der Herr hier ist und an unserer Seite geht, kann es sein, wir merken ihn nicht. Und der Herr Jesus erklärte diesen Emmaus-Jüngern das Wort des Herrn, dass der Christus sterben musste und was das alles zu bedeuten hat. Und er erläuterte ihnen ungefähr 2 Stunden lang das Wort des Herrn. Ich meine, 2 Stunden Predigt von Jesus. Aber sie erkannten ihn nicht. Und sie kamen in Emmaus an und sie sagten, ach Herr, es will Abend werden. Es war noch nicht Abend, aber es will Abend werden. Ja, du siehst schon, jetzt ist der Tag sowieso bald vorbei, es hat sowieso keinen Sinn mehr. Wir sind so müde, wir sind so fertig, wir können nicht mehr. Ach, ich höre das so oft. Wir sind so müde. Ja, obwohl der Tag sich noch nicht geneigt hat, sind wir schon müde. Obwohl die Stunde noch nicht geschlagen hat, sind wir schon müde. Manchmal sind wir schon müde, wenn wir morgens aufstehen. Und haben nicht ausgeruht des Nachts. Sind nicht zur Ruhe gekommen des Nachts. Weil die Sorge uns geplagt hat. Oder unsere Rückenschmerzen. Es will Abend werden. Jesus, bleibe bei uns, es will Abend werden. Und der Herr blieb bei ihnen. Und sie haben Abend gegessen miteinander. Und da nahm der Herr das Brot. Und so einfach ist das oft. Es ist nicht eine Zeremonie, die wir unbedingt irgendwie aufrichten müssen und sagen, oh, ich habe kein Abendmahlsgeschirr zu Hause. Aber du hast doch Brot, oder? So, der Herr Jesus nahm das Brot. Und er brach es vor ihren Augen. Und er nahm den Kelch, denn die haben normalerweise Wein getrunken. Das darf man. Wein trinken in gutem Maß ist in Ordnung. Und sie haben den Wein getrunken. Und der Herr nahm den Kelch und sagte, dies ist der Kelch, der euch gegeben ist. Und in dem Moment, sagt das Wort Gottes, gingen ihnen die Augen auf. Und sie erkannten ihn. Das Abendmahl hat etwas bewirkt, was 2 Stunden Predigt von Jesus nicht bewirken konnte. Habt ihr das einmal bemerkt? Das Abendmahl hat etwas bewirkt, was 2 Stunden persönliche Predigt, also 2 Stunden prophetisches Wort, nicht bewirkt hat. Und der Herr war weg, vor ihren Augen weggenommen. Und da seht ihr mal, wie es Abendmahl gewirkt hat. Voller Freude gingen sie zurück nach Jerusalem, über 2 Stunden marschieren. Und es will doch schon Abend werden. Das hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Die hatten plötzlich eine Power, einen Elan. Die sind zurückgejoggt nach Jerusalem. In der halben Zeit wie vorher, garantiert. Und sie rannten und verkündigten und Leuten hatten die Jünger zusammengerufen und gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Waren total ausgeflippt, total happy. Das Abendmahl, die Wirkung des Abendmahls, was dahinter stand, hat ihnen die Augen geöffnet und hat ihre Müdigkeit wie ein Gewand von ihnen genommen. Und ich weiß, und habe das persönlich erlebt, immer wieder erlebt, wie das Mahl des Herrn so etwas bewirken kann. Und es ist wie umgedreht danach. Noch ein Beispiel aus dem Wort Gottes, um deutlich zu machen, dass das Mahl des Herrn, dass da was dahinter steckt. Dass es nicht nur einfach ein Brotessen ist oder ein Weintrinken ist. Beim allerersten Mal, als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat oder ihm die Bedeutung gab, während seine Jünger zum Passafest zusammen waren und sie haben miteinander gefeiert, diesen Auszug aus Ägypten, was damals das Volk Israel erlebt hat und die Bewahrung Gottes und all diese Dinge, was sie ja jährlich tun im Pessach bis zum heutigen Tag. Und während sie so zusammen waren, nahm der Herr das Brot und den Kelch und hat das Abendmahl eingesetzt, hat diesem Brot und diesem Kelch Bedeutung gegeben. Und in diesem Zusammenhang lesen wir, dass er von diesem Bissen nahm, von diesem Brot nahm, und er gab es auch Judas Ischariot, der in seinem Herzen sich schon vorgenommen hatte, den Herrn zu verraten. Da war schon Böses in seinem Herzen. Und Jesus bot ihm dieses Brot an, das er jetzt gerade von dem er gesagt hat, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und er gibt von diesem Brot dem Judas Ischariot und der nimmt es. Und dann sagt das Wort Gottes, da fuhr der Satan in ihn. Da fuhr der Satan in ihn. Denn er hat nicht geachtet, was dahinter stand. Gerade hat Jesus gesagt, dies ist mein Leib. Der wird für euch gegeben. Und Judas Ischariot nimmt den Leib des Herrn, obwohl er ihn hernach schon verraten wollte. Das ist unwürdig nehmen. Das ist doch nur Brot. Das ist Heuchelei. Das ist Lüge. Und in dem Moment fuhr der Satan in ihn. Abendmahl scheidet auch. Abendmahl scheidet die Geister. So diese paar biblischen Texte, denke ich, machen uns deutlich, dass das Abendmahl mehr ist als nur ein kirchliches Ritual, sondern Jesus hat Bedeutung gegeben dem Abendmahl. Und zum ersten ist es ein Gedächtnismahl, eine Gedenkfeier. Jesus sagt, solches tut zu meinem Gedächtnis. Gedenkfeiern in sich selbst haben ja schon Kraft. Denkt mal an den Jahrestag 11. September, als Amerika wieder zusammengekommen ist, um dessen zu gedenken, was vor einem Jahr am 11. September Schreckliches passierte. Und es hat wieder die Emotionen hochgebracht, es hat wieder Entschlossenheit gebracht. Dieses Gedenken an das, was hier passiert ist und was man mit diesem Tag verbindet, hat wieder neue Emotionen freigesetzt, in welche Richtung auch immer. Hat wieder neu bewusst gemacht, wie anfechtbar diese Nation ist. Hat wieder sie neu zusammengebracht als Nation. Das heißt, diese Gedenkfeiern haben Wirkung. Oder denkt an den 3. Oktober. Was haben wir denn am 3. Oktober gefeiert? Ja. Tag der deutschen Einheit. Für die meisten ist einfach nur ein Tag, das Oktoberfest oder so. das Volksfest. Es ist Tag der deutschen Einheit. Wir erinnern uns daran, was vor 12 Jahren geschehen ist. Dass nämlich diese Nation, die über 50 Jahren, genau über 51 Jahre getrennt war, dass sie wieder zusammengekommen ist und eine Nation geworden ist. Und was keiner gedacht hat und zu diesem Zeitpunkt sich keiner hätte vorstellen können, egal was sie hinterher gesagt haben, das hat keiner erwartet. Zumindest nicht in dieser Geschwindigkeit. Ist diese Nation wieder eins geworden. Und es war ein Zeitpunkt Gottes. Es ist eine Gnade Gottes, dass unseres Volk, dass die 16 Bundesländer wieder vereint sind und zusammen sind. Das hat Gott so gewollt. Warum? Weil diese Nation eine Berufung hat. Weil Gott einen Grund hat für diese Nation. Weil Gott möchte, dass diese Nation ihr Know-how, ihre Frucht, die sie haben, den Völkern geben, dass die Völker daran gesunden, im positivsten Sinne des Wortes. Das wurde verdreht im Dritten Reich. An dem deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist nicht Gottes Plan und doch steckt etwas dahinter. Nämlich Gott hat uns in besonderer Weise viele Gnaden und Gaben gegeben, dass wir den Völkern dienen, nicht weil wir besser sind, sondern weil Gott uns gebraucht unter den Nationen. Und seine Gnade auch durch uns wirksam werden soll. Und wenn wir die Geschichte der Deutschen lesen, merken wir, dass viele Dinge, die wir als Volk entwickeln, dass es die Enden der Erde erreicht hat. Könnte es nicht sein, dass der Herr auch sagt, jetzt trag doch dieses Evangelium hinaus. Bis an das Ende der Erde. Dient den Nationen mit dem Guten, das euch gegeben ist. Wenn wir zu den paar Prozent gehören, zu den Top 8%, die noch überhaupt Geld auf dem Konto haben, manche von uns zumindest, dann lasst uns doch die Welt segnen mit dem, was wir haben. Wenn wir Freiheit haben, um hier das Evangelium zu verkündigen, dann lasst uns doch die Freiheit nutzen. Wie lange ist es noch so? Ich weiß es nicht. Die Gnade. So, diese Nation hat Gnade. Und Gott hat hier die Berufung für unsere Nation wieder ermöglicht, als gesamte Nation, als Zentrum in Europa. Wir haben 9 Grenzen um unser Land herum, wie kein anderes Land so viele. Und wir sind eine Nation, die Osten und Westen zusammenbringen kann. Auch aufgrund unserer Geschichte. Und wir sind Nation, die Israel segnen kann. Auch aufgrund unserer Geschichte. Und die stehen kann für dieses Volk Gottes. Einstehen kann wie vielleicht keine andere Nation auf dieser Erde. Vielleicht nicht mal wie Amerika. Denn wir haben eine Geschichte wie kein anderes Volk. Und zwar nicht nur, was das Dritte Reich anbelangt bezüglich Israel, sondern durch die Geschichte hindurch, über viele Jahrhunderte hinweg. Haben wir dieses Volk gedemütigt und verfolgt und geschlagen. Und da waren wir auch sehr erfolgreich. Im negativen Sinne. Und jetzt können wir stehen für dieses Land. Und ich danke für unseren Bundesaußenminister, der eine Liebe hat zu Israel, der wahrscheinlich eine jüdische Mutter hat und sich einsetzt und standhält in einer Weise, wie wir es vor einigen Jahren noch nicht gedacht hätten, dass er es tun würde. Und wir segnen von diesem Grund und Boden aus Eretz Israel, das Land unseres Gottes. Es ist 3. Oktober. Wenn wir daran gedenken würden, welche Kraft steckt rein in dem Gedenken, welche Gnade der Herr uns gegeben hat und die Mobilisierung. Aber wir leben teilweise in Deutschland immer noch so, als wären wir nicht wieder vereinigt. Und sowas wie die Flut. Katastrophe, die wir erlebt haben, hat ein bisschen zusammengebracht. Ein bisschen. Aber es ist auch schon wieder vergessen bei den meisten. So Gedenkfeiern in sich selbst helfen uns, dessen bewusst zu machen, was Wahrheit ist. Dass wir wieder leben aus dieser Wahrheit. Dass wir leben wie ein wiedervereinigtes Deutschland. Und das Abendmahl ist auch in diesem Sinne ein Gedenken, zunächst mal einfach ein Gedenken dessen, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Und wenn wir es einnehmen, dann gedenken wir dessen und wir leben dann aus dieser Kraft heraus. Denn allzu oft leben wir auch als Volk Gottes, als wäre Christus nicht gestorben. Wir versuchen immer noch selbst für unsere Sünden zu leiden, obwohl er gelitten hat. Wir versuchen immer noch, Gott zu befriedigen durch unsere religiöse Machenschaften, obwohl er zufriedengestellt ist in Christus. Wir leben immer noch so, als wäre der Himmel uns verschlossen, aber der Himmel ist aufgetan. An jenem Tag, als Christus sein Leben gelassen hat am Kreuz von Golgatha und der Vorhang ward zerrissen und diese Sicht und dieser Zugang zum Allerheiligsten, zur Gegenwart Gottes war frei und ist seither frei, auch wenn sie den Vorhang wieder geflickt haben. Nur leben wir aus diesem Bewusstsein. Und wenn wir das Mahl nehmen, dann gedenken wir dessen, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, was Jesus für dich und für mich getan hat. Und wir leben aus dieser Wahrheit. Und weil die Wahrheit frei macht, werden wir frei, wenn wir aus dieser Wahrheit leben. Und werden an vielen Dingen nicht mehr gebunden sein, wo wir im Moment noch gebunden sind, nur weil wir vergessen haben, was Christus am Kreuz getan hat. Weil wir es nicht vor Augen haben, weil es uns immer wieder aus dem Bewusstsein schwindet. So deshalb, gebt euch hin, das Abendmahl zu feiern. Man muss es manchmal sich überwinden, wie auch zum Gebet. Oder wer von euch steht morgens auf und sagt, Gott sei Dank, jetzt kann ich eine Stunde beten, von 6 bis 7. Ich bin richtig erwartungsvoll, die ganze Nacht habe ich mich drauf gefreut. Für die meisten von uns ist es so, wir müssen uns überwinden und sagen, ich gebe mich hin zum Gebet. Und wenn wir dann beten, oh, dann ist es gut. Dann ist Kraft und dann ist der Tag anders, oder? Ein paar haben Erfahrungen. Und so ist es auch mit dem Mahl des Herrn. Wir müssen manchmal uns überwinden, diesen ersten Schritt tun, uns hingeben, entschlossen sein und sagen, wir richten jetzt den Kelch des Herrn auf. Wir richten jetzt das Brot des Herrn auf und nehmen das Mahl. Und wenn wir es dann nehmen, entfaltet es seine Kraft. Und wir kommen von dieser Wahrheit her, des Kreuzes von Golgatha. Und wir ordnen wieder unser Leben nach dem Kreuz aus. Und von dem Kreuz her leben wir. Unsere Familie, unseren Alltag, unseren Arbeitsplatz, unsere Finanzen ordnen sich vom Kreuz her. Denn für all das ist Christus gestorben. Unser schlechtes Gewissen wird befreit, wenn wir vom Kreuz her leben. Von dem, was Jesus getan hat. So ist das Mahl zunächst mal ein Gedenken dessen, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Jesus fordert uns auf, tut es. Nicht nur empfangt es, sondern tut es. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Aber es ist mehr als eine Gedenkfeier. Es ist auch ein prophetischer Akt, wenn wir das Mahl feiern. So oft ihr dieses Brot esst, sagt Jesus, und diesen Kelch trinkt, hört ihr, so oft ihr, also wenn immer, so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es heißt hier nicht, sollt ihr verkündigen. Es heißt hier, ihr verkündigt, wenn ihr das Brot nehmt, wenn ihr den Kelch nehmt, in diesem Bewusstsein, was Jesus hineingelegt hat, dann verkündigt ihr. Das ist Verkündigung. So keiner sage mir, ich kann nicht verkündigen. Du kannst ein Brot nehmen, du kannst den Kelch nehmen und es austeilen, oder? Und du verkündigst. Du verkündigst den Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn wir in dem Bewusstsein dessen, was Jesus getan hat, das Brot brechen und den Kelch trinken, dann machen wir etwas sichtbar, was im Unsichtbaren eine Wahrheit ist. Dann verdeutlichen wir, dann bringen wir es in unsere Wirklichkeit, in unsere Sichtbarkeit, was vom Unsichtbaren her sowieso wahr ist und richtig ist. Prophetische Zeichen und Symbole haben Bedeutung, denn sie bringen unsichtbare Wirklichkeiten ins Sichtbare. Ich will euch mal ein paar Beispiele nennen aus der Bibel, um es zu verdeutlichen, was ich meine. Denkt mal an die Stiftshütte. Die Stiftshütte im Alten Testament war der Ort, wo der Herr sagte, hier will ich wohnen. Und er hat eine genaue Anweisung gegeben, wie die Stiftshütte zu bauen ist für das Volk Israel. Und er hat sogar Handwerker dazu bevollmächtigt, begnadet, gesalbt, dass sie genau so bauen konnten, wie, und interessant, es Mose im Himmel gesehen hatte. Es gibt ein Und die wurde aufgebaut auf der Erde. Und so war die Stiftshütte, die irdische Stiftshütte, war eine Sichtbarmachung
der Stiftshütte des Himmels. Und es musste genauso getan werden, wie der Herr es angewiesen hatte. Es konnte nicht irgendwas gemacht werden, sondern es musste genauso gemacht werden, denn nur da hatte es die Bedeutung. Jetzt war es das Sichtbarmachen einer himmlischen Wirklichkeit. Und deshalb, wenn immer Mose in die Stiftshütte ging, erschien der Herr. Denn er war im Himmel. Obwohl es nur eine Hütte war. Holz, Metalle, Klimbim. Aber wenn er hineinging, war er im Himmel. Der Herr war da. Immer. Immer. Denn es war aus Gottes Reden heraus und Handeln heraus die irdische Sichtbarmachung einer himmlischen Wirklichkeit. Es war wirklich die Stiftshütte des Himmels, obwohl es nur Holz war. Und all die, ihr könnt mal durchgehen in der Schrift, lest im Alten Testament und lest im Hebräerbrief. Und ihr werdet feststellen, jedes Symbol, das in der Stiftshütte war, hatte eine himmlische Bedeutung, eine himmlische Wirklichkeit dahinter. Nur Paulus sagt, oder wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, über solche Sachen kann ich euch gar nicht lehren, denn ihr vertragt nur Milch. Da stecken Wahrheiten dahinter, die könnt ihr nur begreifen, wenn ihr aus dem Babystadium endlich rausgeht. Weil wir haben Hunger, Hunger nach den Wirklichkeiten Gottes, Hunger nach der Offenbarung unseres Herrn. Wir haben Hunger nach den Wahrheiten Gottes. Und Paulus sagt, da würde ich euch noch viel gern hineinführen wollen, wird noch viel euch zeigen können von diesen wunderbaren Dingen Gottes. Aber ihr seid immer noch Lehrlinge, obwohl ihr schon längst Meister sein solltet. Oder denkt an die Bundeslade, die auch dort in der Stiftshütte war und dann im Tempel war. Ein Kasten aus Holz, überzogen mit Gold. Zwei Cherubim, zwei Engel, die darüber waren und zwei Stangen, die durchgezogen wurden, sodass man die Bundeslade tragen konnte. Es war nicht viel, es war ein verhältnismäßig geringes Schrein, religiöses Symbol im Verhältnis zu den anderen Völkern, was die für Götzen und Götter hatten. Es war nicht viel, es war ein Kasten. Aber dieser Kasten repräsentierte die Gegenwart Gottes. Und wenn dieser Kasten, wenn sie ihn vorausgetragen haben, dann teilte sich der Jordan. Und dieser Kasten, wenn sie ihn um Jericho herumgetragen haben, dann fielen die Mauern. Und als sie diesen Kasten, als er ihnen gestohlen wurde und im Tempel Dagans war, da fiel Dagan von seinem Sockel und beugte sein Angesicht, dieser Steingötze, beugte sein Angesicht vor diesem Holzkasten. Und das Volk dort wurde geplagt mit Pest und Beulen. Wegen dem Kasten? Nein, weil er symbolisierte die Gegenwart Gottes. Gott hat gesagt, dieser Kasten repräsentiert meine Gegenwart unter meinem Volk. Deshalb war es mehr als ein Kasten, obwohl es nur ein Kasten war. Aber es war Kraft drin, denn Gott hat es so bestimmt. Und wir könnten durchgehen, denken wir an den Stab des Mose, war nur ein Hirtenstab. Aber welche Kraft war da drin? Weil der Herr ihn berührt hatte. Denkt an das Blut. Und das kommt dem ganz nahe, was wir im Abendmahl tun. Das Volk Israel nahm vor dem Auszug von Ägypten und sie strichen damit ihre Türpfosten ein, wie ekelig. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ja? Ganze Hoffnung für alle Leute, streichen ihre Häuser da Türpfosten mit dem Blut von einem Lamm ein. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Sagt, ja, seid ihr noch gescheit? Und ihr denkt wirklich, das bewahrt euch? Wie kann ein bisschen Blut den Tod von eurer Türe fernhalten? Aber es war deshalb, weil der Herr diesem Blut Bedeutung gegeben hat. Weil der Herr so geredet hat. Und als sie dann die Türpfosten mit Blut eingestrichen hatten und sich dahinter verbargen, da ging der Tod vorüber. Und dort, wo der Tod dieses Blut nicht sah, ging er hinein und erschlug den Erstgeborenen. Seien es Ägypter oder Juden. Nur wer das Blut hatte, war bewahrt. So sollten wir nicht unsere Familie hinter das Blut nehmen. Wollen wir so doof sein und sagen, ach, das ist ein bisschen Blut, so ein bisschen Abendmahl, was soll denn das? Nehmt eure Kinder mit hinein, verwehrt den Kindern das Mahl des Herrn nicht, bitte. Das ist auch so eine Verdrehung und eine Lüge des Teufels. Natürlich nehmen wir unsere Kinder doch mit hinein, hinter das Blut. Meint ihr nicht an diesem Tag, als das Volk Israel so gehandelt hat und Gott so gesprochen hatte, dass jeder Vater darauf geachtet hat, dass alle Kinder zu Hause sind? Ich garantiere es euch. Da ist kein Kind mehr auf dem Fußballplatz gewesen oder Strohballen werfen oder was immer damals üblich war. Nichts mehr. Alle Kinder, vom kleinsten bis zum größten, alle Familienmitglieder, alle Knechte und Mägde, die sie gar nicht hatten, alle waren hinter dem Blut. Und die Verantwortlichen der Familie haben dafür gesorgt, dass sie hinter dem Blut waren. Das garantiere ich euch. Denn sie wollten nicht, dass einer verloren geht. Und solange wir unsere Kinder erziehen können, solange wir unseren Kindern den Gehorsam abverlangen können, nehmt sie hinter das Blut und lehrt sie über das Mahl des Herrn, über das Blut des Herrn, über die Kraft des Blutes Jesu Christi, über die Vergebung unserer Sünde und all diese Dinge, die da drin verborgen sind. Bis sie selbst erwachsen werden oder entscheidungsfähig sind und sich selbst entscheiden, hinter dem Blut zu bleiben, denn sie haben kapiert, um was es geht, und sie haben es erlebt, um was es geht. Und wenn wir die Kinder ausschließen, dann mit 12, 13, 14, wenn sie anfangen, selbst zu entscheiden, dann erst dürfen sie das Mahl des Herrn nehmen, dann wissen sie gar nicht, was es bedeutet. Sie haben es nie erlebt. Lasst es euch nicht klauen. Macht es mal in euren Familien. Sie nahmen dieses Mahl ein, hin und her in ihren Häusern. Natürlich waren da die Kinder dabei. Logisch. Dieses religiöses Zeug, ich hasse es. Wenn man das nimmt, was Gott an Gnade gibt, und man hält es fern von unseren Kindern. Entschuldigung, bin ich aufgeregt. Dieses Brot, sagt Jesus, ist mein Leib. Jetzt ist es nicht mehr nur Brot, obwohl es nur Brot ist. Das Brot wird nicht, wie uns die katholische Kirche lehrt, zum Leib. Es ist immer noch Brot. Und wenn du es isst, schmeckt nach Brot. Kannst du nachher probieren, schmeckt nach Brot. Nicht nach Fleisch. Ja? Würde mich sehr wundern, wenn manche sagen, oh, das schmeckt jetzt nach Fleisch. Würde uns ekeln. Nein, es ist Brot, es bleibt Brot. Gottes steht und für uns eintritt. Wenn wir das Brot nehmen, er betet für uns. Da ist Vergebung. Da ist Kraft drin. Und wenn wir den Kelch nehmen, dann sagt Jesus, dieser Kelch ist mein Blut, für euch vergossen. Es wird nicht nach Blut schmecken. Es schmeckt nach Traubensaft. Auch wenn ihr glaubt, das ist Wein, aber es schmeckt nach Traubensaft. Und wenn wir das nehmen, dann schmeckt es nach Traubensaft, aber der Herr sagt, es ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Und plötzlich hat der Traubensaft eine andere Bedeutung. Obwohl es immer noch Traubensaft ist. Denn es gibt eine himmlische Wirklichkeit dazu. Und der Teufel fürchtet das Blut mehr als das Weihwasser. So was verkündigen wir durch das Abendmahl? Wenn wir das mal aufrichten an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, vielleicht eines Tages auf dem Marktplatz in Aalen. Wenn wir das aufrichten, dann verkündigen wir den Tod des Herrn. Was verkündigen wir? Erstens, Jesus sagt, mein Leib für euch gegeben, übrigens nicht für euch gebrochen. Es ist nicht gebrochen worden, sondern gegeben. Kein Gebein wurde ihm gebrochen. Das ist wichtig von alttestamentlichen Hintergrund her. Ohne Fehl, ein Lamm ohne Fehl. Und seine Gebeine wurden ihm nicht gebrochen, sondern ungebrochenes Gebein wurde vom Kreuz genommen. Darüber ein andermal. Das war wichtig. So wenn wir sagen, wenn wir das Brot brechen, heißt es nicht, dass der Leib des Herrn gebrochen ist, sondern wir brechen das Brot und erinnern uns daran, dass Christus seinen Leib gegeben hat. Dies ist mein Leib, der für euch flieht. Die ganze Liebe Gottes, die hinter dieser Tat steht, dass er sein Leib gegeben hat, ist das Größte, was er tun konnte. Gibt es mehr Liebe, sagt Jesus, als dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde? Und Jesus gibt es für seine Feinde. So welch größere Liebe könnte es geben, als dass einer bereit ist, der es nicht nötig hat, der nichts verbrochen hat. Kommt zum Ausdruck, wenn wir das Brot geben. Dann die Liebe des Herrn für dich. Es ist Gnade für dich. Es ist Vergebung für dich. All deine Sünden und Schuld sind abgewaschen. Am Kreuz von Golgatha ist Jesus für dich zum Sünder geworden. Ist Jesus für dich zum Schuldigen geworden, damit du deine Schuld nicht mehr büßen musst. Er hat für dich bezahlt mit seinem Leben. Und wir verkündigen das und nehmen es in unsere Mitte und es gehen uns die Augen auf und vielleicht auch über. Wenn wir das Brot brechen und dessen uns bewusst machen, was Jesus getan hat. Und weil diese himmlische Wirklichkeit dahinter steht, kommt die Liebe Gottes in den Raum, ins Wohnzimmer, zum Arbeitsplatz, auf den Marktplatz, in unsere Häuser, in unseren Gemeinden. Die Liebe Gottes ist da und Vergebung fließt. Und deshalb übrigens auch, werden Ehepaare sich heute versöhnen. Denn Jesus sagt, wenn dir so viel vergeben ist, dann könnt ihr doch so wenig einander vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben uns entschuldigen. Aber Herr, wenn du wüsstest, was der für mir getan hat, hey, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben uns entschuldigen. Und wenn wir Streit haben untereinander im Volk Gottes, wenn er uns so viel vergeben hat und die Liebe Gottes im Raum ist, könnten wir uns da nicht in den Armen liegen und diese Liebe des Himmels, dieses Herz Gottes, das da dahinter steckt, bewegt unser Herz und wir lieben einander. Habt ihr gemerkt, wie das Abendmahl die Christenheit trennt? Das Abendmahl trennt die Christenheit. Die Katholischen haben ein anderes Verständnis als die Reformierten. Und die evangelikalen Freikirchen ein anderes wie die Katholiken und die Evangelikalen. Das Abendmahl trennt die Christenheit. Es ist dem Teufel gelungen, dem Abendmahl eine Verdrehung zuzufügen, hier und dort. Und während die einen sagen, das ist nur Brot und Wein, ist nur Gedenkfeier, sagen die anderen, es ist das Fleisch des Herrn und es ist das Blut des Herrn. Und diese beiden Extreme wollen nicht zueinander finden. Obwohl das Mahl gegeben ist, dass wir uns eins werden. Sollten wir nicht alle theologischen Hintergründe beiseite schieben und sagen, lasst uns treffen am Kreuz, beim Mahl des Herrn. Und wenn wir trinken von dem einen Kelch, dann ist es die eine Gnade Gottes, die eine Liebe Gottes, die wir alle brauchen. Trotz all unserer Unterschiede und Hintergründe, alles Fleisch braucht den Herrn. Hohe und Tiefe, Frauen und Männer, Erwachsene und Kinder werden eins, wenn sie den Kelch des Herrn nehmen, das Brot des Herrn essen. Es ist der eine Leib für uns gegeben. Wir alle nehmen von dem einen Leib. Es gibt keinen anderen. Es gibt keine andere Gnade. Es gibt keine andere Vergebung. Es gibt nur die eine. Und die haben wir ausgerichtet für Katholiken und Evangelische und Hoffnung für alle und für Frauen und für Männer und für Schwarze und für Weiße und für Baden-Württemberger und für Bayern und was weiß ich, was alles gibt. Es ist nur der eine Leib. So die Liebe fließt hinein, wenn wir das Brot brechen und austeilen. Jesaja 53 sagt es so, die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. So es ist ein himmlischer Frieden, der zur Verfügung steht, wenn wir das Brot nehmen. Wir finden Frieden mit Gott und Frieden unter den Nationen. Ach, wenn die Nationen das Mahl des Herrn nehmen würden miteinander in diesem Bewusstsein, sie würden ihre Waffen niederlegen. Hätte wir die Kraft, das Mahl. Es ist der eine Herr, die eine Erlösung. Und es gibt nur den einen, der sein Leben gegeben hat. Kein anderer Religionsstifter hat sein Leben gegeben. Nur er, Jesus. Da kommt Heilung auch in den Raum, wenn wir das Brot nehmen. Denn er gab seinen Leib und nahm auf sich unsere Krankheit, sagt Jesaja 53, und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Die Zerbrochenheit unseres Lebens, in Körper, Seele und Geist, hat er auf sich genommen. Und als er ausrief, Vater, Warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er deinen Schmerz auf sich genommen, deine Krankheit auf sich genommen. Und deshalb, wenn wir das Brot austeilen, gibt es eine himmlische Wirklichkeit dahinter von Heilung. Erwarte Heilung, Kraft, Wiederherstellung für Geist, Seele und Leib, wenn du das Brot nimmst. Denn es gibt eine himmlische Wirklichkeit dahinter. Der Glaube daran ist das, womit wir nehmen. Als das Volk Israel hinter das Blut ging, dieser Akt des Glaubens hat sie bewahrt. Das Blut war die symbolische Handlung, die himmlische Wirklichkeit. Aber nur im Glauben muss man hinter das Blut gehen, nur dann war es wirksam. Im Glauben muss man das Brot nehmen, dann wird es wirksam. Die himmlische Wirklichkeit, die dahinter steht. Lass mich zügig weitergehen zum zweiten Punkt, den Kelch. Dieser Kelch, sagt Jesus, ist der neue Bund in meinem Blut. Auch hier gibt es eine himmlische Wirklichkeit dahinter, hinter diesem Kelch. Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund. Also er gibt diesem Kelch die Bedeutung. Sagt, das ist der Bund. Das heißt, wenn wir diesen Kelch nehmen, dann treten wir hinein in den Bund, den Gott uns anbietet in Jesus Christus. Und Bund meint jetzt hier nicht wie ein Ehebund von zwei gleichberechtigten Partnern, sondern es ist eine Erbschaft, ein Testament. Man kann ein Testament entweder annehmen, wie es ist, oder ablehnen. Du kannst nicht rumdiskutieren über ein Testament. Oder sagen, Paragraph 1 nehme ich und weil du davon... Dann sagst du, ich nehme die Vergebung an, die Versöhnung, die im Kreuz ist, aber ich anerkenne auch die Herrschaft Jesu Christi. Und wir können nicht das eine nehmen und das andere weglassen. Wir können nicht sagen, ja, Vergebung meiner Sünden, das ist gut, aber die Herrschaft Christi will ich nicht. Das ist der Bund, das ganze Testament. Das ganze Testament. Und es wurde wirksam durch den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha. Denn zu jedem Testament gehört ein Tod. Erst dann wird es wirksam. Und das Testament, das wirksam wurde, wurde uns schon im Alten Testament deutlich gemacht. Nämlich im Jeremia zum Beispiel, Kapitel 31 steht es, oder wir können es auch nachlesen im Hebräer, Kapitel 8. Da heißt es in jenen Tagen, und da weist schon das Alte Testament hin auf Christus, da werde ich meine Gesetze, spricht der Herr, in ihren Sinn geben und werde sie auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie in jedem seiner Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihren Sünden werde ich nie mehr gedenken. Das ist der neue Bund. Das Gesetz geschrieben in unserem Geist. Und er wird unser Gott sein und wir sein Volk. So, wenn du möchtest, dass der Herr dein Gott ist und neben ihm kein anderer, dann nimm das Mahl. Wenn du sagst, ich will das Volk des Herrn sein und will zum Volk des Herrn gehören, dann nimm das Mahl. Wenn du das nicht willst, dann lass die Finger davon. Denn es ist ein Bund dahinter. Und du gehst einen Bund ein und wenn du diesen Bund dann mit Füßen trittst, dann fährt der Teufel in dich. Lass es mich so hart sagen, denn das ist, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir aber es nehmen, Vergebung der Sünde sagt, hier ist Gnade, hier ist Hoffnung, hier ist Leben. Dann sagen wir auch, und es gibt nur einen Gott, der uns geoffenbart ist durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ihm allein dienen wir. Ich bin dein Kind, ich will zu seinem Volk gehören. Und er bietet das dir heute an. Wenn du ihn nicht kennst, oder wenn du das bisher so lax genommen hast und sagst, ja, ein bisschen fromm sein, schadet nichts. Das ist ein Bund. Es ist ein Bund, ein Versprechen, das du abgibst und das er abgegeben hat. Sag, ich verkündige damit, indem ich den Kelch nehme, verkündige ich, er ist mein Gott. Und man wird es wissen in den himmlischen Regionen. Es ist eine himmlische Wirklichkeit dahinter. Die Mächte der Finsternis werden es wissen, wer dein Gott ist. Und wenn du mit deiner Familie das Mahl nimmst und sagt, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen, dann weiß es die unsichtbare Welt. Die Dämonen fürchten es. Und der Tod muss weichen aus der Familie, Halleluja. Denn da steckt Wirklichkeit dahinter, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er bietet dir einen Bund an. Vielleicht hast du in diesem Bewusstsein noch nie das Abendmahl genommen, dann nimm es heute in diesem Bewusstsein, aber sei dir bewusst, du anerkennst ihn als den einzigen Herrn und keinen Gott neben ihm. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. Du kannst nicht heute Hü und morgen Hot sagen, sondern triff eine klare Entscheidung und lebe sie. Aber er wird sein Gesetz in dein Herz schreiben. Du musst nicht nach dem Gesetz der Tafeln gehen, der steinerne Tafeln nach dem Buchstaben, sondern lebendig wird es in deinem Herzen sein durch den Heiligen Geist. Und er wird dich leiten und führen und du wirst wissen, was Wahrheit ist. Du wirst sagen, ich erkenne den Herrn. Ich weiß, was der Wille Gottes ist. Es ist geschrieben in mein Geist, in mein Herz. Das steckt im Bund, im Testament, das uns gegeben ist. Wir werden erleben oftmals, wie bei den Emmaus-Jüngern, dann werden uns die Binden von den Augen genommen. Und wir erkennen, wir haben Durchblick, wir sehen, wir reden hinzu zu dieser unsichtbaren Wirklichkeit. Eine andere Offenbarung, eine himmlische Offenbarung dringt zu uns durch. Denn wir verbinden Himmel und Erde durch diesen Akt, weil es der Herr so bestimmt hat. Dann kommt es oft vor, dass Depression von uns abfällt, Müdigkeit, Unversöhnlichkeit, Hoffnungs- und Mutlosigkeit, Verzagtheit, alle Formen der Selbstgerechtigkeit und des religiösen Eifers fällt von uns ab. Wenn wir das mal in diesem Bewusstsein nehmen. So lasst mich zum Schluss kommen, bevor wir das Mal dann einnehmen. Es ist also dieses Mal des Herrn auch eine Aufforderung der Positionierung. Du musst dich positionieren. Und ich möchte euch sehr ernstlich herausfordern, es zu bedenken, auch aufgrund dessen, was ich gepredigt habe im Wort. Wenn wir das Mal jetzt nehmen, ich werde euch nach vorne rufen. Wir werden nicht das durchgehen lassen, sondern du musst Entscheidung treffen. Nehme ich das Brot? Nehme ich den Wein? Wenn ich es nehme, dann ergreife ich die unsichtbare Wirklichkeit, von der wir gesprochen haben. Die Vergebung, die Gnade, die Liebe, den Frieden. Und ich ergreife den Bund und bestätige noch einmal den Bund, den ich angenommen habe. Viele von euch haben ja diesen Bund angenommen. Ich bin schon eingetreten in den Bund. Und du bestätigst es nochmal und verkündigst es. Ich bin sein Volk. Er ist mein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist mein Papa. Wow, was für eine Kraft dahinter. So, du tust es in diesem Bewusstsein. Und wenn du es tust, dann tu es auch in dieser Bereitschaft, dass das, was verkörpert ist in Brot und Wein, dass du bereit bist, es zu geben, es fließen zu lassen, es weiterzugeben. Versöhnung, Frieden, Heilung den anderen zu bringen. So positioniere dich halt. Und nimm es mit als ein Beispiel auch, es zu Hause zu tun, am Arbeitsplatz zu tun, als Ehepaar zu tun, wo immer der Herr euch Möglichkeit und Gelegenheit gibt, es wieder öffentlich zu machen. Wir werden es so handhaben, dass das Anbetungsteam uns mit hineinnimmt, Gott anzubeten, wir in seiner Gegenwart uns befinden, wir treten hinzu in seine Gegenwart. Und dann bitte ich euch, dass ihr nach vorne kommt. Es werden jeweils zwei Leute an jedem Tisch stehen, wie der Heinz, glaube ich, schon bestimmt hat. Die Ältesten werden das tun. Prima, das wäre richtig wie in der Kirche. Also die Ältesten werden es tun, werden am Tisch stehen und euch austeilen. Und ihr kommt so, wie ihr wollt. Es wird niemand krumm angeguckt, wenn er es nicht tut. Ja? Es wird niemand krumm angeguckt, wenn er es nicht tut. Es ist hier keine Massenhypnose oder gruppendynamische Effekte, sondern es ist eine Entscheidung zu treffen. Eine freudige Entscheidung zu treffen. Aber eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und wenn du sitzen bleiben möchtest und sagst, ey, das ist mir noch zu heiß, das Ding hier, muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich das wirklich will, dann bleib einfach sitzen, das ist in Ordnung. Wenn du es nehmen willst, in diesem Bewusstsein, dann komm nach vorne, lass es dir geben. Und dann bitte ich euch, wenn ihr es habt, das sind die kleinen Kelchchen, das heißt, jeder kann so einen kleinen Kelch nehmen, dann bitte ich euch, dass ihr entweder als Ehepaare zusammensteht und sagt, es ist jetzt richtig und wichtig, dass wir als Ehepaare es miteinander nehmen, oder sonst auch als Gruppen zusammenstehen von 3, 4, 5, 6 Leuten und in diesem Bewusstsein, wir sind ein Volk, wir haben einen Gott, dass ihr miteinander esst und miteinander trinkt. So, ihr holt euch nur hier ab und könnt euch im Raum verteilen in diesen Gruppen, war auch nur zu zweit, und nehmt miteinander das Mahl. Gnade fließt und Vergebung fließt und Heilung fließt und Befreiung fließt, während wir es tun. Glauben ist ein Wort in unserem Herzen. Christus handelt, wie er es versprochen hat. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Auch heute, bis er wiederkommen wird. Jesus, ich danke dir, die Elsen können gleich kommen. Jesus, ich danke dir für das Großartige, was du getan hast im Kreuz von Golgatha. Welche Gnade! Welche Gnade! Und wir richten diese Wahrheit des Kreuzes, was geschehen ist vor 2000 Jahren, richten wir auf. Hier in diesem Raum. Hier wird dieser Akt, was geschehen ist am Kreuz von Golgatha, Wirklichkeit. Während wir das Brot essen und den Kelch trinken, verkündigen wir diese Wahrheit. Und diese Wahrheit vom Kreuz von Golgatha entfaltet ihre Kraft in unserer Mitte. Der Christus hat es so bestimmt. Er hat gesagt, dies ist mein Leib. Er hat gesagt, dies ist mein Blut. Deshalb ist die Kraft des Leibes Christi und die Kraft des Blutes Christi hier in unserer Mitte. Und deshalb fürchten sich die Dämonen und fliehen. Deshalb weicht der Tod und kann es nicht ertragen. Deshalb segnet uns der Himmel, denn er freut sich daran. Himmel und Erde kommen zusammen in diesem Akt des Mahls des Herrn. So segne ich das Brot und ich segne den Kelch im Namen unseres Herrn Jesus Christus.